Meine Aufgabe ist, eine Einführung zu Erich Fromm zu geben. Ich vertraue dabei auf die Kraft des Wortes, das heißt, ich verwende kein Bildmaterial. Wir haben ja hinterher Gelegenheit, diese beiden Videos zu sehen. Erich Fromm gehört zu jener Generation deutsch-jüdischer Autoren aus dem Bereich von Psychologie und Sozialwissenschaften, die sich dem Holocaust, der mit deutscher Gründlichkeit geplanten und organisierten Vernichtung der Juden in Europa durch rechtzeitige Flucht entziehen konnten. Seit den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts hat er auf dem Umweg über die USA und Mexiko vor allem zur Zeit des sogenannten Psychobooms bei uns an Einfluss gewonnen. Nimmt man die Verkaufszahlen seiner Bücher als Anhaltspunkt, so hält dieser Einfluss immer noch an. Erich Fromm wird inzwischen von vielen, nächst Freud und Jung, als der drittwichtigste Psychologe betrachtet, dessen Fragestellungen auch für das 21. Jahrhundert maßgebend geblieben sind. Weltweit ist unter anderem in Asien, vor allem im heutigen China, ein starkes Interesse an seinem Werk zu beobachten. Dies liegt vermutlich daran, dass er nicht nur ein gründlich beobachtender und reflektierender Zeitgenosse der Entwicklungen und Katastrophen des 20. Jahrhunderts war, sondern dass er dabei dauerhafte Einsichten in die tiefen psychische Verfasstheit der Menschen in den hochentwickelten Industrieländern gewonnen hat, wobei er gleichzeitig bemüht war, gesellschaftliche Bedingungen aufzuzeigen und persönliche Impulse zu geben, unter denen menschliches Leben besser gelingen kann. Fromms Werk bietet zwar vielfältige Anknüpfungspunkte psychologisch, soziologischer, politischer, ethisch-philosophischer, pädagogischer und religionswissenschaftlicher Art. Bei einer Tagung, die Erich Fromm und Viktor Frankl gewidmet ist, möchte ich jedoch daran erinnern, dass er in erster Linie Therapeut war. Wenn heute mehr oder weniger großer Konsens darüber besteht, dass das Zentrum seiner theoretischen Bemühungen in der Sozialpsychologie näherhin beim Begriff des Sozial- oder Gesellschaftscharakters liegt, dann sollte man im Blick behalten, dass bei ihm die Sozialpsychologie nicht um der reinen Theorie willen, sondern aus einem praktischen Motiv betrieben wird. Fromm fragt als Therapeut, was den Menschen dazu bringt, seine psychische Energie so weit an gesellschaftliche Vorgaben anzupassen, dass er, Zitat, eben jene Charakterzüge entwickelt, aufgrund derer er so handeln möchte, wie er handeln muss. Zitat Ende. Dieses Muss steht für die Erfordernisse eines Wirtschaftssystems, das auf Arbeitsdisziplin, Konkurrenz, ständigem Wirtschaftswachstum und dem Bedürfnis zu konsumieren beruht. Nicht so sehr individuelle Neurosen, sondern Pathologien des Systems sind es, die die Menschen krank machen. Vermittelt wird dies über den Gesellschaftscharakter, das heißt jenen Bereich der menschlichen Psyche, der garantiert, dass sich stets ein hinreichend großer Teil der Bevölkerung den Systemerfordernissen anpasst, ohne viel darüber nachzudenken. Dass die Prägung durch den jeweils vorherrschenden Gesellschaftscharakter jedoch die Menschen nicht total bestimmt, sondern sich mit individuellen Synkrasien vermischt und der Reflexion zugänglich ist, ist für Fromm ein Zeichen der Hoffnung. Aus therapeutischer Perspektive stellt sich nämlich die Frage, wie der Mensch den ihn behindernden, das heißt unproduktiven Charakterprägungen entrinnen kann oder sie abschwächen und nach Möglichkeit in produktive transformieren kann. Hier kommt eine für Fromms gesamtes Denken und Handeln maßgebliche Größe ins Spiel, nämlich sein Humanismus. Ich zeichne jetzt erst einige Stadien der Entwicklung zum Psychoanalytiker und Psychotherapeuten nach. Erich Fromm wurde als Einzelkind deutsch-jüdischer Eltern, die zum bürgerlichen Mittelstand gehörten, im Jahr 1900 in Frankfurt am Main geboren. Er durchlebte eine Kindheit und Jugend, die weithin von Riten und Traditionen des Judentums geprägt war. Zum Beispiel äußerte er vor dem Abitur den Wunsch, nach Litauen zu gehen, um dort eine Ausbildung als Talmudlehrer zu machen, was jedoch die Eltern nicht erlaubten. Stattdessen begann er in Frankfurt ein Jurastudium, das nach zwei Semestern in Heidelberg durch die Fächer Soziologie, Psychologie und Philosophie abgelöst wurde. In Frankfurt gehörte er zum Kreis um den Rabbiner Nehemia Anton Nobel, einen Kohen-Schüler, und wirkte mit am Freien Jüdischen Lehrhaus unter Leitung von Franz Rosenzweig, an dem auch Martin Buber und Leo Beck unterrichteten. Von großem Einfluss auf seine Entwicklung war das Talmudstudium, das er zusammen mit Salman B. Rabinkow in Heidelberg mehrere Jahre lang betrieb. Rabinkow unterstützte ihn bei seiner soziologischen Doktorarbeit über das jüdische Gesetz, mit der er 1922 bei Alfred Weber promovierte. Er förderte seine Entwicklung nicht nur durch profunde Kenntnisse in der jüdischen Tradition, sondern vor allem durch seine Art des Umgangs, da der junge Fromm sich noch wenig zutraute und durch seine Elternbeziehung, nämlich zu einem ängstlichen, überbehütenden Vater und einer narzisstisch vereinnahmenden Mutter, gehemmt war. Fromm schrieb später über Rabinkow, Zitat, ich war in seiner Gegenwart nie schüchtern und ich kann mich an keine einzige Situation erinnern, in der ich mich vor seinem Urteil gefürchtet hätte, in der ich Angst vor dem gehabt hätte, was er zu diesem oder jenem sagen würde oder gar, dass er mich verurteilen würde. Er versuchte mich nie zu beeinflussen, mir zu sagen, was ich zu tun hätte, mich zu ermahnen. Das Einzige, womit er mich beeinflusste, war sein Sein, sein Beispiel, obwohl er der Letzte gewesen wäre, der ein Beispiel hätte geben wollen. Er war ganz er selbst. Zitat Ende. Rabinkow war das lebende Beispiel eines humanistischen Lehrers oder Facilitators, der den jungen Fromm in seiner Entwicklung förderte und dem dieser in seinem späteren Leben immer ähnlicher wurde. Durch die 11 Jahre ältere Frieda Reichmann, eine aus Königsberg stammende Psychiaterin, die er 1926 heiratete, kam Erich Fromm in Berührung mit der Psychoanalyse. Das heißt, sie war zuerst seine Analytikerin und er absolvierte, nachdem die Analyse unprogrammgemäß in einer Ehe geendet hatte, anschließend in Frankfurt am Main, München und Berlin selbst eine Ausbildung zum Psychoanalytiker. Der Psychoanalyse ist Fromm sein Leben lang treu geblieben, wenngleich er weit davon entfernt war, Freuds Auffassung einfach zu übernehmen. Zwei seiner Bücher befassen sich eingehend mit Sigmund Freud, wobei er einige von dessen grundlegenden Annahmen, zum Beispiel zum Ödipuskomplex, zur frühkindlichen Sexualität, zur Libidotheorie und zum Todestrieb, korrigiert bzw. ablehnt und Freud eine autoritäre Einstellung gegenüber Abweichlern vorwirft. Bis er eine derartige Kritik offen äußern konnte, vergingen allerdings etliche Jahre. In den 20er Jahren hatte die Psychoanalyse bei ihm und seiner Ehefrau Frieda vor allem den Effekt, dass beide die rituelle Praxis des Judentums aufgaben. Fromm distanzierte sich danach von jeder Art von äußerlich verfasster Religion, blieb jedoch bestimmten jüdischen Denkmustern treu. Die spätere persönliche Aussage, Religion sei für ihn gleichbedeutend mit nicht-theistischer Mystik, fällt nicht hinter diese Position zurück, sondern sucht die Religionskritik bei Freud wie auch bei Marx in ein tiefer liegendes humanistisches Religionsverständnis zu integrieren. Fromm ist Freud persönlich, soweit wir wissen, nie begegnet. Seine Lehranalyse am Berliner Ausbildungsinstitut absolvierte er bei Hans Sachs, einem engen vertrauten Freund Freuds aus dem geheimen Komitee, der die Psychoanalyse mit Traumdeutung und Assoziation auf der Couch in weitgehender Abstinenzhaltung praktizierte. Es gibt etliche Indizien, dass Fromm mit dieser Art von Psychoanalyse unzufrieden war und insgeheim dagegen opponierte. Gleichwohl vertrat er in den ersten Jahren nach Abschluss seiner psychoanalytischen Ausbildung noch deren orthodoxe Inhalte, einschließlich der triebtheoretisch begründeten Libidotheorie, und praktizierte die Analyse entsprechend den von Freud aufgestellten Regeln, die den Therapeuten vor einem allzu heftigen Involviertsein der Gegenübertragung im analytischen Jargon schützen sollten. Nach der Flucht bzw. Immigration in die USA begann Fromm in der Zusammenarbeit mit Karen Horney und unter dem Einfluss von Harris Duck Sullivans interpersonaler Theorie von Therapie und Psychiatrie seine Methode zu ändern. Er verzichtete auf die Couch, weil er den Blickkontakt für wesentlich hielt, gab die Freudsche Triebtheorie auf, indem er betonte, er halte den Menschen primär für ein gesellschaftliches Wesen und glaube nicht, wie Freud es tut, dass er primär selbstgenügsam ist und nur sekundär die anderen braucht, um seine triebhaften Bedürfnisse zu befriedigen. Das war ein Zitat von 1941. Nach Fromm impliziert jede wirksame Therapie ein Bezogensein aus der Mitte, Central Relatedness. Sie soll davon getragen sein, dass der Therapeut an seinem Gegenüber wirklich interessiert ist, dass er aufgrund eigenen Erlebens spricht und den anderen in seiner Ganzheit, einschließlich seiner körperlichen Befindlichkeit, sieht und auf ihn einzugehen sucht. Fromm entwickelte damit ein Verständnis von Therapie, das gewisse Parallelen zur humanistischen Psychologie aufweist, wie sie in den USA unter anderem von Carl Rogers, Abraham Maslow, Rollo May und Fritz Perls vertreten wurde. Auch Viktor Frankl wird inzwischen dieser Therapierichtung zugeordnet. Wir können vermuten, dass die Namengebung Humanistic Psychology indirekt auf Fromm zurückgeht, da er schon seit Erscheinen von Man for Himself 1947 die Termini humanistische Ethik und humanistische Psychoanalyse verwendet hatte. Maslow, der ein großer Verehrer Fromms war, setzte 1962 bei der Gründung der American Association of Humanistic Psychology durch, dass die Bezeichnung Humanistic Psychology gegenüber Existential Psychology den Vorzug erhielt. Fromm schloss sich dieser Bewegung allerdings nicht an. Er verstand sich nach wie vor als Psychoanalytiker, der mit Freud an der Aufdeckung des nicht nur individuellen, sondern auch gesellschaftlichen Unbewussten arbeitet und äußerte später, er habe das Attribut humanistisch im Zusammenhang mit Therapie wieder fallen gelassen, da es von einer Gruppe von Psychologen übernommen worden sei, deren Auffassung er nicht teile. Gleichwohl bleibt seine Sicht auf den Menschen eine grundlegend humanistische. Jetzt zweiter Abschnitt, Erich Fromm als Sozialpsychologe und Gesellschaftskritiker. Neben der Psychoanalyse muss ein weiterer Entwicklungsstrang erwähnt werden, der für Fromm in seiner formativen Phase und darüber hinaus bestimmend wurde, seine Zugehörigkeit zum Institut für Sozialforschung 1929 bis 1939, und die in diesem Zusammenhang begonnene Marx-Rezeption. Diese bezog sich zunächst auf das Geschichtsmodell des historischen Materialismus und später auf das Menschenbild der marxischen Frühschriften, die Fromm in den 60er Jahren in den USA erstmals bekannt machte. Den Einfluss von Marx und Freud sieht Fromm als zentral für seine eigene Theoriebildung an. Er hat beide wiederholt zusammen thematisiert, unter anderem in Jenseits der Illusionen, und miteinander verglichen, wobei er Freud vielleicht, weil er in seiner Berufspraxis an der Psychoanalyse näher dran war und deshalb auch die Schwachstellen besser erkennen konnte, wobei er Freud also heftiger kritisiert als Karl Marx. Beide hätten zwar das gleiche humanistische Ziel verfolgt, die Menschen von wirklichkeitsverdeckenden Illusionen zu befreien, doch Freud sei nur ein, Zitat, liberaler Reformer, Marx ein radikaler Revolutionär, Zitat Ende gewesen. So hält er Marx für weit tiefgründiger und umfassender als Freud. Eine Bewertung, die Fromm laut Rainer Funk im Gespräch zwar manchmal als töricht bezeichnet, jedoch niemals schriftlich widerrufen hat. Im Konzept des Gesellschaftscharakters, das Fromm in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts zu entwickeln begonnen hat, suchte er die Theorien beider Denker zusammenzuführen. Der historische Materialismus dient Fromm in seinem grundlegenden Aufsatz, der 1932 in der Zeitschrift für Sozialforschung erschien, dazu, die Freudsche Auffassung von invarianten Stufen der Sexualentwicklung durch sozioökonomische Faktoren anzureichern und mit einem Zeit- und Geschichtsindex zu versehen. Der anale Charakter, den Freud mit Eigenschaften wie ordentlich, sparsam, eigensinnig und einer besonderen Beziehung zum Geld ausgestattet hatte, hat nach Fromm seinen Ursprung weniger in der Reinlichkeitserziehung, die jeder Mensch in den ersten Lebensjahren durchläuft, als vielmehr in der Akkumulation des Kapitals, die es erforderlich macht, zu sparen und das Erworbene zusammenzuhalten, ehe man sich in einem späteren Stadium der gesellschaftlichen Entwicklung daran gewöhnt, das Geld mit vollen Händen auszugeben und auf Pump zu leben, wie das die Gegenwart besonders in den USA charakterisiert. Fromm verortet den analen oder hortenden Charakter eher im 19. Jahrhundert, während das 20. Jahrhundert vor allem zwei gegensätzliche Charaktertypen hervorgebracht hat. Einerseits den autoritär-masochistischen Charakter, der sich im Gefühl eigener Machtlosigkeit den herrschenden Autoritäten bereitwillig unterwirft, es aber auch genießt, unter ihm Stehende zu beherrschen und zu quälen und andererseits den auf ein überbordendes Warenangebot reagierenden Konsumenten, der sein Heil im Konformismus und der Anpassung an die Erfordernisse des Marktes sucht, indem er sich selbst vermarktet. Das besagt ja das Wort Marketingcharakter. Indem er gerade so sein möchte, wie die anderen ihn haben wollen, wobei er auf sein Eigenstes verzichtet, ja nicht, es nicht einmal kennt. Diese beiden Sozialcharaktertypen, die Fromm besonders herausgearbeitet hat, spielen vor einem verschiedenen historisch-gesellschaftlichen Hintergrund. Die Flucht ins Autoritäre kennzeichnet vor allem die Verhältnisse am Ende der Weimarer Republik und im Narzissmus, als Millionen von Menschen im Wunsch nach Kompensation der eigenen Unterlegenheit und Schwäche dem Führer begeistert zujubelten, weil er Grandioses versprach und in den Blitzkriegen später scheinbar auch einlöste. In der Ende der 20er Jahre begonnenen sozialpsychologischen Arbeiter- und Angestelltenuntersuchung stellte Fromm fest, dass nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg und der großen Inflation nicht nur im Kleinbürgertum, sondern auch in der Arbeiterschaft ein autoritärer oder zumindest ambivalenter Sozialcharakter Platz gegriffen hatte, womit die marxistische Hoffnung auf eine revolutionäre Umgestaltung der Gesellschaft hinfällig wurde. Wir können davon ausgehen, dass im Anschluss an die Nachkriegs- und Restaurationszeit in Deutschland, die in den späten 60er Jahren zu Ende ging, der autoritär strukturierte Sozialcharaktertypus allmählich an Boden verloren hat, wenn er auch nicht ganz ausgestorben ist. Autoritäre Charakterstrukturen als Massenphänomen dürften heute im größten Teil Europas und in den USA nur noch von historischem Interesse sein. Das ist anders beim Marketingcharakter, den Fromm in den USA kennengelernt und in Escape from Freedom unter dem Titel Flucht ins Konformistische erstmals beschrieben hat. Dieser Sozialcharakter ist keineswegs ausgestorben, sondern auch in der Gegenwart umso verbreiteter, je mehr marktkonformes Denken und Handeln entsprechend dem Neoliberalismus alle Lebensbereiche durchdringt. So kann man davon ausgehen, dass die Großstädte in den USA zwar zunächst das bevorzugte Biotop waren, in dem sich dieser Charaktertypus herausgebildet hat, dass er aber inzwischen in allen kapitalistischen Industrienationen, auch in Deutschland, auf einen großen Teil der Bevölkerung zutrifft, während er in einem mehr traditionalistischen sozialen Umfeld, etwa in dem 80 Kilometer von Mexico City entfernten Dorf, in dem Fromm zusammen mit McCovey eine weitere sozialpsychologische Untersuchung durchgeführt hat, während er dort kaum eine Rolle spielt. Der Marketingcharakter scheint umso typischer zu sein, je mehr das Leben vor allem in der Arbeitswelt, aber auch in der Öffentlichkeit von Großorganisationen geprägt ist und je höher jemand in der gesellschaftlichen Hierarchie angesiedelt ist. Jedenfalls ist dies ein Ergebnis von McCoveys Untersuchung unter amerikanischen Führungskräften, bei denen es auch die produktiven, aber an mangelnder Teamfähigkeit leidenden und häufig scheiternden Narzissten gibt. Es liegt nahe, von hier aus weitere Typen des Sozialcharakters aufzuspüren, wie dies Rainer Funk mit der postmodernen Ich-Orientierung in ihrer aktiven und passiven Form unternommen hat. Erich Fromm hat seine Typologie der Sozialcharaktere bekanntlich später um das Begriffspaar Biophil-Nekrophil ergänzt und den Haben oder Sein, die Liebe zum Toten mit der Herrschaft der Technik über die Menschen in Verbindung gebracht. Letztere folgt dem Prinzip, dass alles, was gemacht werden kann, früher oder später auch gemacht wird, wobei die Frage, ob das technisch Machbare menschendienlich ist, überhaupt nicht mehr gestellt wird. Der konsequent am Markterfolg orientierte, sich selbst und seinen Mitmenschen entfremdete Mensch hat nur ein einziges Ziel, nämlich optimales Funktionieren unter den jeweiligen Umständen. Es dominiert eine intellektuelle, manipulative Einstellung zu Menschen und Dingen bei gleichzeitigem Verlust an emotionaler Bindungsfähigkeit, ein Mangel an Identität und eine Konsum- und Wegwerfmentalität, mit der man nicht genießen, sondern innere Leere und Langeweile nur mühsam überspielen kann. Soweit in äußerst komprimierter Form die wesentlichen Punkte von Fromms kritischer Sozialpsychologie. Nun zum dritten Punkt, Fromms Humanismus, Prinzip Hoffnung gegen die Macht des Faktischen. Die Ergebnisse von Fromms Sozialpsychologie rein für sich genommen lassen ihn als Skeptiker erscheinen. Aufgedeckt werden vorwiegend problematische Strebungen und Gewohnheiten, die durch den gesellschaftlichen Suggestionsapparat verfestigt werden und es erschweren, an den mündigen Bürger zu glauben. Gleichwohl gibt Fromm die Hoffnung nicht auf, dass die kritische Bestandsaufnahme in Richtung eines produktiven Ideals, wie Burkhard Bierhoff das nennt, überschritten werden kann. Dem dient schon die Unterscheidung zwischen nicht produktiven und produktiven Charakterorientierung in Man for Himself, der die Antithese von Nekrophilie und Biophilie, also immer polare Gegensätze, in die Seele des Menschen folgt. Ich lasse hier ein bisschen aus, damit ich mit der Zeit hinkomme. Es soll ja eine halbe Stunde und nicht länger dauern. Erich Fromm hat seine Intention einmal so umschrieben, dass es ihm um die Verwirklichung der Ideale des Humanismus, Zitat, also Verwirklichung der Ideale des Humanismus unter den Bedingungen einer Industriegesellschaft gehe. Genau das wird ihm jedoch von vielen angekreidet. Die Einmischung normativ-humanistischer Ideale in die deskriptiv-wertneutrale Erkenntnismethode der Wissenschaft ist bis heute der hauptsächliche Grund dafür, dass Fromm in der akademischen Welt nicht ernst genommen wird. Wissenschaft und nicht zuletzt auch die wissenschaftliche Psychologie soll, so die gängige Meinung, keine Werturteile fällen. Die ethische Frage nach dem guten Leben wird von ihr nicht gestellt. Dass Fromms Anspruch, kritische Sozialpsychologie zu treiben und zugleich humanistische Ideale zu vertreten, in sich widersprüchlich sei, hat in aller Schärfe Herbert Marcuse im Streit der 50er Jahre behauptet. Zitat: Fromm ruft all die ehrwürdigen Werte der idealistischen Ethik wieder ins Leben, als hätte noch nie jemand ihre konformistischen und repressiven Züge aufgewiesen. Er spricht von der produktiven Verwirklichung der Persönlichkeit, von Fürsorge, Verantwortung und Respekt vor den Mitmenschen, von produktiver Liebe und Glück, als könnte der Mensch das alles in einer Gesellschaft ausüben, die Fromm selbst als völlig entfremdet und von den Konsumbeziehungen des Marktes beherrscht darstellt und dabei geistig gesund und voll Wohlgefühl bleiben. Zitat Ende. Marcuse ist zunächst darin zuzustimmen, dass die idealistische Ethik leicht missbraucht werden kann. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn Forderungen für andere aufgestellt werden, an die man sich selbst nicht hält. Zum Beispiel Einhaltung der Menschenrechte in China oder in den USA. Oder wenn im Namen der Freiheit Unterdrückung praktiziert und der eigene Nutzenkalkül, den anderen nur als Mittel zum Zweck zu sehen, mit altruistischen Phrasen verbrämt wird. Von ideologischem Missbrauch ethischer Kategorien ist bei Fromm selbst jedoch nichts zu spüren. Er steht zu dem, was er sagt und belegt es durch seinen menschlichen Einsatz, unter anderem in seinem Beruf als Psychoanalytiker und durch sein politisches Engagement, besonders in der Friedensbewegung. Zwar behauptet auch Fromm einen Gegensatz zwischen kapitalistisch geprägten Verhältnissen und humanistischen Werten, aber er teilt nicht den Pessimismus seiner ehemaligen Kollegen am Institut für Sozialforschung, dass es, Zitat Adorno, kein richtiges Leben im Falschen geben könne. Die Wirklichkeit ist gemischt und er trifft zu, was er selbst betont, Zitat Fromm, es gibt keinen Menschen, dessen Orientierung rein produktiv wäre und keinen, dem jede Produktivität abgeht. Zwar mögen bei vielen Menschen die unproduktiven Charakterorientierung überwiegen, aber doch nicht so sehr, dass sie dadurch total determiniert wären. Dadurch würde nämlich jede Chance auf Entwicklung und Veränderung verbaut und das kann Fromm weder beim einzelnen Individuum noch bei der Gesellschaft akzeptieren. In Anlehnung an Ernst Bloch spricht er deshalb nicht von einer utopischen, sondern von der auf eine reale Möglichkeit gerichteten Hoffnung, dass der Mensch wieder in sein Recht eintreten und die technische Gesellschaft humanisieren kann. Abschließend möchte ich nochmal auf den Ausgangspunkt zurückkommen. Wie weit haben Fromms Ausführungen zur Sozialpsychologie Auswirkungen auf sein Selbstverständnis und sein Handeln als psychoanalytischer Therapeut gehabt? Dazu ist zu sagen, dass Fromm, anders als zum Beispiel Sigmund Freud, kaum dokumentierte Behandlungsverläufe aus seinen Therapien und Supervisionen hinterlassen hat. Er lehnte es ab, sich als Begründer einer eigenen therapeutischen Schule zu profilieren, da er der Meinung war, jeder Therapeut, und er selbst verstand sich ja zeitlebens trotz mancher Revisionen weiterhin als Psychoanalytiker, jeder Therapeut müsse mit dem, was er gelernt habe, seine eigene Methode und seinen eigenen Stil entwickeln. Allerdings gibt es einige nachgelassene Vorträge, zum Beispiel über Wirkfaktoren der psychoanalytischen Behandlung oder therapeutische Aspekte der Psychoanalyse, sowie etliche Berichte von ehemaligen Patienten und Supervisanten, aus denen wir erfahren, was Fromm an der Psychoanalyse für wichtig hielt und wie er sie in späteren Jahren praktizierte. Seine Vorträge beziehen sich auf erkennbare Entwicklungs- und Wachstumstendenzen im Patienten, häufig erschlossen durch die Deutung von Träumen, auf die Analyse von Familien- und Elternbeziehungen, wie das traditionell in der Psychoanalyse ja geschieht, sowie insbesondere auf die Konstellation zwischen Analytiker und Analysanten, also die Beziehung, wobei er den regressiven Übertragungsanteil in dieser Beziehung möglichst niedrig zu halten suchte, ihn jedenfalls nicht bewusst förderte. Fromm orientierte sich in seinem eigenen Therapiestil in späteren Jahren weniger an Freud als an Sandor Ferenczi und dem interpersonalen Ansatz Sullivans, den er in den USA kennengelernt hatte. Der persönliche, aktive Bezug und die lebendige Persönlichkeit Fromms bildeten gewissermaßen ein Korrektiv zum Gesellschaftscharakter seiner Patienten, mit dessen Hilfe sie sich weiterentwickeln konnten. Marianne Horney-Eckert, eine Tochter seiner langjährigen Freundin Karin Horney, berichtet über ihre Therapie bei Erich Fromm Anfang der 40er Jahre, Zitat, viel von seiner Philosophie der Existenzweise des Seins, die er später in seinen Büchern entwickelte und zu der ich zunehmend eine große Seelenverwandtschaft spürte, muss in jenen Jahren bereits atmosphärisch gegenwärtig gewesen sein. Zitat Ende. So können wir schließen, dass Fromm einerseits davon überzeugt war, durch kritische Aufklärung einiges zur Gesellschaftsveränderung beitragen zu können, dass andererseits aber auch vieles von dem, was er als humanistischer Sozialphilosoph dachte und schrieb, in seine Therapien mit eingeflossen ist. Ich danke Ihnen.